Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer, wie ich finde, etwas anderen Folge, was die Thematik angeht. Denn heute weite ich ein wenig den klassischen Kunstbegriff aus und gehe ein bisschen weg von den, ich sag's jetzt auch mal, klassischen Kunstdisziplinen und unterhalte mich mit Vanessa von Noema Poesie über, wie der Name das schon sagt, Poesie. Was bei ihr ganz spannend ist, ist, sie widmet sich dem Poetry Slam, den tollen Gedichten, ist aber auch Physikerin. Und ja, wie da eine Verbindung von Physik, sag ich jetzt mal, zu anregenden Texten geschaffen wird, erfahrt ihr jetzt hier in der Folge. Ich hatte auch super viel Spaß, mich mal in ein etwas anderes Thema einzuarbeiten und würde sagen, damit starten wir in eine neue Folge. Habe ich gerade in meiner Anmoderation schon gesagt, dass du Physikerin bist, dass du dich mit Poetry Slam und Poesie beschäftigst, aber auch mit philosophischen Fragen. Was ich allerdings noch nicht erwähnt habe, möchte ich gerne aber an dieser Stelle, denn mein Gast heute, Noema Poesie, ist tatsächlich auch meine Zwillingsschwester und ich freue mich total, dass du da bist, Vanessa.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und ja, sehr spannend.
Ja, wir beschäftigen uns quasi heute mit einer anderen Wort von Kunst und weiten den klassischen Kunstbegriff jetzt mal ein bisschen aus und gehen heute auf Poesie, Wortkunst oder wie du dich selber auch nennst, Wortakrobatin. Ja. Ich glaube, ich starte erstmal so ein bisschen und mache so eine Einführung ins Poetry Slam. Ich habe mich total gefreut, mich da auch mal ein bisschen einzuarbeiten, weil ich mich da jetzt nicht so gut auskenne, aber ich habe dich ja heute als meine Expertin dabei. Freue ich mich total. Und dann fange ich schon mal kurz an zu erläutern. 1986 ist Poetry Slam in Chicago entstanden. Als Begründer zählt Mark Kelly Smith und er wollte zu den üblichen Wasserglaslesungen eine Alternative schaffen. Und zwar die Chicago Poetry oder das Chicago Poetry Ensemble. Und seit 1994 gibt es Poetry Slam als solches in Deutschland und zwar in, oh Wunder, oh Wunder, in unserer Heimatstadt Berlin. Und zwar Wolf Hogekamp, der ist der erste deutschsprachige Poetry Slammer, beziehungsweise er ist mit dem Konzept an die Außenwelt getreten oder in Berlin hat er sich dann was überlegt, hat ein neues Format aus dem Poetry Slam von Chicago gemacht, und zwar, dass das Publikum als Jury funktioniert. Und dieses Konzept gab es oder gibt es natürlich auch inzwischen in Chicago. Wie da jetzt die genauen Zusammenhänge sind, weiß ich leider nicht. Falls es jemand weiß, bitte Bezug nehmen. Und vor allem geht es beim Poetry Slam natürlich um die Poesie als solches. Man darf es vorlesen mit einem Textblatt. Was hier allerdings zählt, ist Mimik, Gestik des Künstlers und vor allem durch die Sprache. Ich glaube, das werden wir nachher auch von dir hören, wie sich ein Gedicht verändert, wenn man durch die Sprache einfach nochmal eine Steigerung irgendwie hervorbringt oder eben ein bisschen leiser, lauter wird. Das werden wir, glaube ich, nachher einfach mal hören. Und genau, bei diesem Poetry-Konzept, was ich noch ganz spannend finde, wir können später nochmal drüber unterhalten, ob sich das vielleicht jetzt inzwischen verändert hat, aber in dem Konzept von Hogekamp geht es halt vor allem darum, dass natürlich am Ende des Poetry Slams nicht der Sieger den Mittelpunkt markiert, sondern es geht um die Poesie. Und da habe ich abschließend zu meiner kleinen Einführung ein schönes Zitat von Alan Wolf, der ganz treffend sagte: The point is not the points, the point is the poetry. Also nach meiner kleinen Einführung fange ich jetzt dich mal an, Vanessa, zu befragen, weil du musst ja hier auch mal irgendwie was sagen. Und es geht jetzt los, wenn aus Sprache Kunst wird. Einfach erstmal zum Starten, was hat dich dazu bewegt, dich der Poesie zu widmen oder Wann hast du damit ungefähr angefangen oder wann hast du dir überlegt, dass du damit auch gerne vorm Publikum treten möchtest?
Und zwar, das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen, das war noch zu Schulzeiten, nämlich das war so in der 11. Klasse damals und wir hatten da eine Deutschlehrerin und die hat das Thema Poetry Slam im Deutschunterricht mit uns behandelt. Und Gegenstand des Unterrichts war es, dass wir uns versuchen sollten an einem Gedicht, also jeder darf ein Gedicht schreiben. Es geht ja sowieso im Deutschunterricht, haben wir ja ganz oft eben Gedichte als Thema und dann ging es ja auch viel darum, Gedichte auswendig zu lernen, Gedichte vorzutragen etc. Und ihr war es eben ganz wichtig, dass wir auch ja, eigene Sachen gestalten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir ja, in einer bestimmten Form, in einem Rhythmus, was es da alles für Variationen gibt, uns auszudrücken und Themen auszudrücken, die uns gerade bewegen. Und im Poetry Slam ist es ja so, oder generell so, dass man ja nicht nur diese typischen ja, Gedichte als Reime hat, also diese typischen Reimschemata, sondern das Format ist ja so ein bisschen ausgedehnt. Also Prosa sind zum Beispiel auch sehr häufig vertreten, ne? Oder Kurzgeschichten. Ne? Also so ein bisschen, dass man da ein bisschen mitspielen kann. Das hat mir damals sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also wir haben dann danach auch einen Poetry Slam als Klasse besucht und das Thema hat mich seitdem nicht mehr so richtig losgelassen. Ich habe nämlich erkannt, ich habe ein Gedicht geschrieben. Ich war parallel in der Schule damals auch in der Philosophie AG. Das heißt, ich habe irgendwie auch da wieder Sachen aufgegriffen. Ich habe angefangen, ein bisschen anders über die Welt nachzudenken und habe versucht, das so ein bisschen in die ja, Gedichte einfließen zu lassen. Das habe ich damals dann aber leider nicht mehr weiter verfolgt. Und dann war das wesentlich später, also wirklich viel, viel später, nämlich ungefähr so vor 3 Jahren. Ja, das war 2017. Da habe ich dann nach meinem Bachelorabschluss habe ich eine Reise gemacht, eine längere Reise, und habe mir dort überlegt, ich möchte gerne mir die Zeit nehmen, Gedichte zu schreiben, weil ich habe in meinem Studium gemerkt, ich habe sehr, sehr, sehr viel, also wie schon erwähnt wurde, ich habe Physik studiert und da habe ich ja sehr viel mit diesen Strukturen, also generell mit strukturellem analytischen Arbeiten zu tun. Und da war es mir ganz wichtig, einen Ausgleich zu finden, einen kreativen Ausgleich. Und dann habe ich angefangen, eben aufzuschreiben, viel aufzuschreiben, viele Gedichte zu schreiben. Und dann bin ich tatsächlich, wie ich da reingerutscht bin und den ersten richtigen, ich sag mal, Poetry Slam tauglichen Text zu schreiben. Wir haben bei uns an der Uni die Lange Nacht der Wissenschaften und da gab es bei uns in der Bibliothek einen Aushang. Ja, wir veranstalten den Poetry Slam bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Hier kann man sich bewerben. Und ich dachte, Mensch, das klingt doch cool und das wäre vor allen Dingen auch ein schöner Rahmen für mich so als Einstieg. Ne? Also, dass man, dass ich eher ein Publikum habe, was jetzt nicht als solches die Bibliothek für diese Veranstaltung besucht, sondern im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften, dass man irgendwie einen netten Ausklang hat. Das heißt, der Druck ist ein bisschen raus und vor allen Dingen sind aufgetreten ganz, ganz viele Studierende von meiner Uni. Und ich fand es auch sehr spannend zu schauen. Ja, über was die Leute aus den verschiedenen Studienfachrichtungen, ja, über was die halt schreiben. Und genau, und so war es dann, dass ich da mich angemeldet hatte. Ich hatte den Text bis dato noch gar nicht verfasst und dachte so, ja, das ist so in 2 Wochen, vielleicht sollte ich mal einen Text schreiben. Und dann habe ich den ersten Text geschrieben und ich fand den irgendwie ziemlich gut gelungen und dachte, naja, vielleicht war es halt eine Glückssache, dass man mal so was Gutes halt geschafft hat. Und dann hieß es dann von dem Moderator, habe ich noch eine E-Mail bekommen, ja, falls du eine Runde weiterkommst, musst du aber auch einen zweiten Text performen. Und ich dachte so, okay, dann muss ich jetzt halt noch einen zweiten schreiben. Und ja, und so hat sich das immer weiter fortgeführt.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Einblick. Bei der Gelegenheit nochmal eine kurze Anmerkung. Das hatte ich nämlich in meinem letzten Podcast gesagt. Das Wörtchen M, ich bin ja beruhigt, dass du das genauso oft sagst wie ich. Naja, aber darum soll es ja, wie gesagt, immer noch nicht gehen. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Da war es wieder. Wenn du Gedichte schreibst, ich kenne ja jetzt schon sehr, sehr viele von dir und auch viele, viele verschiedene. Mit welchen Fragen beschäftigst du dich? Was würdest du konkret sagen? Oder kannst du das, eigentlich kannst du es nicht pauschalisieren, das weiß ich ja, aber ich möchte es gerne nochmal von dir hören, wie du selber das für dich selber beurteilst.
Ja, und zwar angefangen habe ich eigentlich mit den Themen Existenz und Sinn des Lebens und warum wir ja eben existieren, weil, also zum Werdegang, einmal hatten wir es ja schon, dieses Interesse für Philosophie, dann eben das Physikstudium, was mir dadurch, dass ich halt im ja, quantenmechanischen Bereich unterwegs bin und mich mit Dingen beschäftige, die man sich nicht mal vorstellen kann von den Dimensionen her oder die man eben auch nicht sehen kann, die halt nicht so greifbar sind, so wie ja, in der makroskopischen Welt. Das hat mir zum Beispiel zum einen dazu geführt, dass ich die Sicht auf die Welt verändert habe, ne? Dass ich einfach auch den Begriff Realität für mich irgendwie anders interpretiert habe, weil ich jetzt ja sagen kann, natürlich, Quanteneffekte entstehen in einer Welt, die wir nicht sehen, und trotzdem sind sie da. Das heißt, sie sind jetzt eben zusätzlich Teil der Realität und ich muss sie in meinem Denken mit einbeziehen. Dann habe ich auch in dem Jahr, wo ich angefangen habe mit dem Schreiben, eine Hypnoseausbildung gemacht. Das hat mir wiederum auch nochmal einen anderen Einblick auf das Thema Realität gegeben. Und um diese Sachen, ja, also irgendwie habe ich angefangen, diese Sachen zu kombinieren und darüber nachzudenken. Und so sind die ersten Texte entstanden. Später habe ich bemerkt, dass die Gedichte für mich ja eigentlich so ein Vehikel sind, wie ich Dinge kanalisiere, die mich beschäftigen. Also ich habe für mich bemerkt, dass es eben eine super Ausdrucksform für mich ist für allgemeine Themen, die mich beschäftigen, sei es eben Themen aus der Welt gerade, ne? Oder genau. Also ich erinnere mich gut, dass ich halt auch durch die Medien mitbekommen habe, was gerade in der Welt abgeht. Und ja, es gab Themen, die mich dann stärker bewegt haben, die in mir was ausgelöst haben, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, ich möchte darüber schreiben. Ich habe einmal mit den Gedichten eine Stimme, die möchte ich gerne erheben und das zum Ausdruck bringen. Und zum anderen dient es wirklich dazu, diese Emotion, dieses Gefühl und vielleicht auch diese Ungerechtigkeit, weil es hat ganz, ganz viel mit Themen oder ganz oft mit Themen zu tun, wo eine Ungerechtigkeit halt vorher geherrscht hat. Und dieses Gefühl halt auch wirklich zu verarbeiten, ist tatsächlich das Gedichteschreiben für mich auch schon, ja, wie so eine Art, ich sag mal in Anführungszeichen, Therapie geworden.
Das passt so gut. Schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Zu dem, was ich mir nämlich aufgeschrieben hatte. Ich habe mir nämlich darüber auch nochmal anders Gedanken gemacht, ohne mit dir darüber zu sprechen, weil ich wollte dich auch überraschen, so wie alle meine Interviewpartner. Also kein Schwesternbonus in dem Bereich, aber das Verhältnis zwischen Innen und Außen, beziehungsweise inneren Einflüssen, wie zum Beispiel persönliche Erfahrung oder was ist in deinem Umfeld? Ich weiß, dass du auch ein Gedicht geschrieben hast über eine problematische Familienbeziehung, über einen, also einen Freund von dir, Bekannter von dir, der selber in seiner Familie ein paar Probleme hat oder wo es nicht so ganz läuft. Also, dass dich das halt irgendwie auch mit beschäftigt, dass es ja irgendwo in deinem Umfeld stattfindet und dich ja dann auch irgendwo prägt oder eben halt äußere Faktoren, wie du jetzt eben mit den Medien beschrieben hast, dass du wirklich auch sagst, okay, ich habe eine eigene Meinung, ich habe einen Blick auf das Außen und zum Beispiel ja auch nicht nur auf die Stadt, in der man zum Beispiel lebt, sondern eben halt auch viel weiter gegriffen. Also eben, was ist in anderen Ländern gerade aktuell oder was bewegt einen? Und das, finde ich, hast du jetzt natürlich mir ein bisschen vorweggegriffen. Aber auch sehr schön erzählt. Also ich bin zufrieden, ich habe meine Antwort. Das ist doch auf jeden Fall schön. Welche Auftritte hast du denn schon gemacht? Oder wo warst du überall alles? Also es gibt ja verschiedene Poetry Slams in Berlin. Also du musst jetzt hier auch keine Namen nennen, aber du hast, wie ich weiß, schon verschiedene Sachen gesprochen, unabhängig davon, was gerade für eine Veranstaltung war.
Ja, genau. Also angefangen hatte ich ja schon erwähnt, ging das mit diesem Bibliotheks-Slam auf der langen Nacht der Wissenschaften und die anderen, um die gar nicht mal so unbedingt zu spezifizieren, ging das danach los, dass ich ja im Internet einfach rausgesucht habe, wo finden offene Poetry Slams statt, weil da muss man ja auch immer schauen, gibt es da Slams, wo es auch offene Bühnen gibt, ne? Also die Chance, dass man noch sich dem Line-Up anschließen kann, weil es gibt tatsächlich Veranstaltungen, die sind in sich geschlossen und dann kann man da nur als Gast hingehen oder man bewirbt sich da vorher oder ja, also die Poetry-Szene ist ja tatsächlich auch eine Szene und da sind dann viele, die eben schon ein bisschen bekannter sind, natürlich auch mit Veranstaltern dann bekannt und das ist ja dann ja ganz klar, dass die dann da eher auch reinrutschen ins Line-Up. Genau, und ich als Neuling, da ich wollte ich ja auch vor allen Dingen auch eher Veranstaltungen haben zunächst, wo es ein bisschen ruhiger war. Ja, um einfach auch zu sehen, wie mache ich mich denn auf der Bühne? Wie ist denn so die Bühnenerfahrung am Anfang? Also, weil ich hatte ja eigentlich praktisch keine, außer das bisschen Bühne in der Schulzeit, in der Theater-AG. Genau, dann hört das aber schon wieder auf. Und ja, so habe ich mir eben einfach im Internet Slams rausgesucht in kleinen Bars mit Bühnen, mit Kleinkunstbühnen, wo es eben offene Lesebühnen gab. Dann habe ich auf anderen Veranstaltungen, wo ich dann selbst Gast war, das waren jetzt keine ja, Kulturveranstaltungen in dem Sinne, sondern ja, also es waren Seminare, die ich besucht habe, so Weiterbildungsseminare und dort habe ich auch öfters mal die Möglichkeit bekommen, ja, zur Auflockerung auf der Bühne einen Text von mir zu sprechen und dann hat es sich eigentlich so ein bisschen so ein Line, also so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt, weil viele Leute sind danach auf mich zugekommen und meinten, wow, das ist total toll, ich mache demnächst ein eigenes Seminar, eine eigene Veranstaltung zu dem Thema XY. Meinst du, du könntest vielleicht passend zu dem Thema einen Text schreiben? Dann könnten wir dich sozusagen als Special Guest einladen. Genau, und das, ja, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich in verschiedenen Formaten unterwegs war. Und um das mal so zusammenzufassen, ich hatte jetzt halt die offenen Poetry Slams mitgenommen. Ich habe auf Seminaren gesprochen und ich habe auch an so experimentellen Poetry-Slam-Formaten teilgenommen, wie ein Poetry-Jam zum Beispiel oder, ja, oder noch eine andere Form. Da ging es auch darum, als Poetry-Slammer zu vorgegebenen Begriffen Texte zu improvisieren. Das fand ich auch sehr spannend für mich. Also ich suchte tatsächlich auch öfters mal die Herausforderung, um möglichst viel mitzunehmen. Und finde es auch ganz schön, was man da auch machen kann und vor allen Dingen auch, was spontan einfach entstehen darf.
Sehr schön. Du schreibst in Deutsch und seit neuestem in Englisch. Und ich weiß das auch so gut. Ich habe sogar mitbekommen, denn du warst auch bei einem Poetry Slam sozusagen dabei, online, der in den USA stattgefunden hat. Und ja, da weiß ich noch, dass wir nachts um 4 oder 4.30 Uhr oder wann das war, dann beide vom Laptop saßen und ich habe dir zugehört und alle anderen haben dir zugehört. Und das sich erstmal so zu trauen, dass man irgendwie auch in einer Nicht-Muttersprache irgendwie doch Gedichte verfassen kann. Wie ist das für dich? Fällt dir das schwer? Schreibst du direkt in Englisch oder übersetzt du das oder wie machst du das?
Also wenn ich Texte auf Englisch schreibe, dann schreibe ich sie wirklich straightforward auf Englisch, weil wenn ich nämlich anfange, mir Konstrukte in Deutsch zu überlegen und die sich dann reimen, dann geht der Reim spätestens bei der Übersetzung kaputt. So. Und genau, es ist dann ganz normal, wie ich, wenn ich sowieso Texte schreibe, wie ich da rangehe, dass ich ganz oft einfach ein Dokument aufmache, ich höre eine inspirierende Musik an und dann kommen erstmal, natürlich weiß ich im Vorfeld meistens, worüber ich schreiben möchte und dann kommt erstmal klassisches Brainstorming, dass ich mir Begriffe ausschreibe, vielleicht sogar auch schon Satzfetzen, die man später benutzen kann. Genau. Und wie das für mich ist, auf Englisch zu schreiben, ich fand es auch sehr schön, weil Englisch ist ja eine sehr weiche Sprache. Das hat überraschend gut funktioniert, dort auch Reime zu finden. Allerdings gibt es halt, das liegt ja an der Sprache selber, in Deutsch zum Beispiel, Deutsch ist ja wirklich für Lyrik, für Poesie prädestiniert, weil die Wörter können ja ganz, ganz, einfach konstruiert werden. Also im Deutschen haben wir ja ganz, ganz viele Worte dabei, also die aus mehreren Worten bestehen, die man dann sozusagen einfach aneinander heften kann und jeder weiß, was gemeint ist, ne? Also diese Wortspielereien auch einfach. Was ich auch sehr genieße, sind halt Doppeldeutungen. Natürlich ist es dann immer einfacher, in der eigenen Muttersprache Doppeldeutungen zu verwenden oder vielleicht auch ja auf Sprichwörter zu verweisen oder so Anlehnungen zu schreiben oder auf Zitate. Das gelingt mir dann natürlich im Englischen weniger gut, aber trotzdem habe ich da auch für mich schon ein paar Texte verfasst, die mich doch auch überrascht hatten. Also das war für mich auch eigentlich eher ja, ein Versuch und bin sehr froh, dass ich ja, dass das eigentlich so gut geklappt
Gut
hat.
geklappt hat, ne? Ja,
Ja.
wunderbar. Kann ich auch nur bezeugen, wirklich sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wo hast du es aufgeschrieben? Hast du vor, irgendwas zu veröffentlichen? Was hast du für eine Seite? Wo findet man dich im Internet? Erzähl doch gerne mal.
Also im Moment findet man mich im Internet nur bei Instagram, denn ich hatte auch eine Webseite. Nur leider ist die Webseite im Moment nicht aktiv. Aber falls sich da noch was ändert, dann kann man das auf jeden Fall den sozialen Medien entnehmen.
Genau, kann man also dann bei Instagram verfolgen. Jetzt habe ich aber so doof gefragt, weil ich ja weiß als deine Schwester, dass du es verschriftlicht hast. Es gibt eine Sammlung von dir an Gedichten und das hast du quasi zusammengepackt wie in so einem kleinen Buch. Und du hast auch ganz süß und ganz toll illustriert. Magst du darüber was erzählen oder ist es ein still geheimes Projekt, was ich aus Versehen jetzt öffentlich hier ausplaudere? Erzähl doch mal.
Also still und geheim ist es nicht. Ja, ich habe meine ganzen Gedichte in einen Gedichtsband geschrieben und als kleines Buch dargestellt. Und im Moment ist es so, dass ich das Buch auf eigene Faust drucken lasse und erstmal natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis verteile, um das erstmals in die Welt zu bringen. Ich möchte es eigentlich in der Zukunft sogar auch ja, verkaufen, aber da müssen ja natürlich im Hintergrund die ganzen ja, Behördengänge oder ja, also bürokratischen Dinge erledigt werden. Und im Moment liegt der Vollfokus bis zum Frühjahr noch auf meiner Masterarbeit. Das heißt, in der Zeit möchte ich das erstmal nicht angehen. Aber ja, das Buch ist fertig, das Buch wird gedruckt und falls der eine oder andere ein Interesse hat, kann man das ja auch immer privat eben mit den Druckkosten auch drucken lassen und individuell verschicken. Aber zunächst wird es erstmal nicht verkauft, also wahrscheinlich erst so im kommenden halben Jahr.
Ja, das ist doch schön. Ich habe eine kleine Überleitung, weil es ist ja hier natürlich zum einen eine Künstlerplattform, aber zum anderen haben ja die Interviews auch für mich persönlich, es liegt halt bei meinem beruflichen Zweig, einen kunsthistorischen Hintergrund. Und ich kann passend jetzt zu deinem illustrierten Band sozusagen eine gute Überleitung schaffen zur Kunstgeschichte. Es gab nämlich einen Maler, der im abstrakten Expressionismus gemalt hat. Philipp Gaston heißt er. Und später, nachdem er nicht mehr abstrakt gemalt hat oder eben halt der Expressionismus ja vorbei war oder sich verändert hat, ich meine, man kriegt es in dem Moment ja immer nicht mit, wann jetzt eine malerische Epoche oder so vorbeigeht oder wann die nächste kommt. Aber er hat danach Experimente mit Tuschezeichnung gemacht und hat eben halt passend zu Versen junger US-amerikanischen Dichter was ge gezeichnet und diese Verse quasi darunter geschrieben. Und diese Werke, es gibt eine Menge davon, er hat auch viele zitiert, sind die sogenannten Poem Pictures. Da sind die Objekte und Figuren dort im abstrakten expressionistischen Stil eher minimiert und auch ich würde jetzt sagen, einfach mal figurativer. Ich habe es jetzt nur noch gerade mit meinem Gedächtnis hervorgekramt. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, du leider auch nicht. Er hat diese Poem Pictures im Exil gemacht. Ich glaube, dass ihnen Dichter natürlich dann nochmal auf eine andere Art und Weise begegnet sind. Sobald ich irgendwie auch gelesen hatte, war er selber auch abends in Kneipen und anderen Lokalen unterwegs und hat viele Unterhaltungen geführt und das versucht, das Geschriebene quasi für sich in seinem eigenen Stil und seinem eigenen Ausdruck zu Papier zu bringen. Man kann sagen, eine Mischung aus Zeichnung und Poesie, so wie ich das jetzt bei deinem Buch auch gesehen hatte, weil die sich ja auch inhaltlich beziehen. Wobei bei Philipp Gasten könnte man auch, da müsste ich nochmal prüfen, ob sich die Verse tatsächlich auf die Bilder beziehen. Da muss ich sagen, bin ich leider nicht so ganz im Bilde, aber ich wollte ihn einfach mal zur Sprache bringen, weil es ein schöner Bezug ist. Freue mich natürlich auch, weil je nachdem, wie ich meine Interviews vorbereite, lerne ich ja auch mal dazu. Also bitte, konstruktive Kritik ist erlaubt. Wenn du das jetzt so hörst, dass es das gibt, was empfindest du bei dieser Kombination, weil du die ja unterbewusst ja auch so gemacht hast? Also irgendwas muss dich dazu ja auch bewegt haben, deine aufgeschriebenen Gedichte mit Zeichnungen oder Illustrationen zu befüllen.
Also dass es das jetzt schon gibt, darauf bezogen? Also dass ich
ja,
das irgendwie
nee, sondern habe? Was du bei dieser Kombination empfindest. Also warum du jetzt für dich auch Illustrationen gewählt hast, weil man hätte es ja auch einfach nur als reinen Gedichtsband drucken können. Das würde mich jetzt mal interessieren und ja, das würde mich jetzt mal interessieren.
Also wie ich darauf gekommen bin, das Ganze nochmal mit Illustrationen abzurunden, liegt eben in der Überlegung, dass wenn man einen Text von mir liest, viele von meinen Texten, die sind natürlich auch von der Thematik und auch vom Emotionalen her sehr intensiv, dann ist es ja folgendermaßen, wir Menschen denken ja häufig in Bildern. Also wir stellen uns ja Dinge relativ schnell bildlich vor. Einmal sind das natürlich die Bilder, die bei mir entstehen, wenn ich meine Texte lese. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich nochmal eine gute Stütze für das Denken. Weil wenn jetzt jemand anderes, also nicht ich, sondern jemand, der den Text noch nicht kennt, einfach liest, dann könnte es natürlich auch, es dauert ja so seine Zeit, bis so die Informationen auch angekommen sind, ne? Und ich habe meistens Bilder ausgewählt, die so ein bisschen die Quintessenz untermalen, ne? Und auf der einen Seite, also es ist ja sowieso so, wenn man etwas publiziert, es gibt natürlich viel Interpretationsspielraum, immer. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine Möglichkeit, zu kommunizieren. Und kommunizieren oder Kommunikation ist ja auch immer das, was ich halt aus meiner Position aus sende und was bei dem anderen dann ankommt, der es liest. Und wenn ich dann sozusagen noch ein illustriertes Bild mitsende zu dem geschriebenen Wort, dann kommt wahrscheinlich oder zumindest dann sende ich das, was ich mit dem Text natürlich in erster Linie auch ausdrücken möchte. Es darf natürlich frei interpretiert werden und jeder wird wahrscheinlich die eine oder andere Quintessenz für sich mitnehmen und die Sachen für sich auslegen. Das ist natürlich klar, das ist auch gut so, dass es so auch subjektiv für sich eingeordnet wird. Aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee dahinter. Und es ist natürlich auch schön, sich mit den eigenen Texten nochmal auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen, eben wenn das Bild dazu kommt.
Mhm. Ja, es gibt ja auch quasi einen Unterschied zwischen man liest es, weil es geschrieben ist, oder man hat es gehört von der Person, die es geschrieben hat. Ich meine, man kann ja so ein bisschen arbeiten mit Absätzen, sodass man auf jeden Fall in der Rhythmik bleibt. Aber es ist natürlich auch was anderes. Und deswegen habe ich mir jetzt natürlich auch überlegt, dass du heute hier in dem Podcast auch ein Gedicht von dir vortragen darfst. Wollen wir noch kurz oder hinterher drüber sprechen? Also kurz vorher oder hinterher drüber sprechen? Ich habe schon ein bisschen Werbung für dich gemacht bei mir auf der Instagram-Seite. Es gibt nämlich dazu ein Reel-Video von dir zum Thema Angst. Du beschäftigst dich mit dem Thema Angst. Das kommt auch nicht von ungefähr jetzt so mal eben, sondern es ist präsent, ausgelöst durch verschiedene Faktoren, aber vor allem die derzeitige Situation. Wir haben jetzt oder wir befinden uns seit heute im zweiten harten Lockdown. 2020 hat sich einiges verändert. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt hier nochmal im Ganzen erläutern. Das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Aber es löst natürlich auch Angst aus. Es gibt einige, die sind nicht mehr so unbeschwert unterwegs wie vorher. Man muss sich an Regeln halten. Und es macht ja auch mit einem was. Also letztes Jahr um die Zeit sind wir ganz normal in die Einkaufszentren gegangen, haben unseren Weihnachtsbummel gemacht und haben über Abstand halten oder solche Geschichten gar nicht so uns die Gedanken gemacht und gar nicht so überlegt. Und jetzt kann es auch schon sein, dass zum Beispiel im ersten Lockdown, das ging mir tatsächlich so, ich war, ich glaube, 6 Wochen oder so oder 8 Wochen fast, war ich zu Hause. Ich habe keine U-Bahn mehr benutzt. Und dann ist es total komisch, nach 8 Wochen wieder in öffentliche Verkehrsmittel einzusteigen. Jetzt wohnst du ja noch in Berlin. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große Stadt. Es sind viele Leute unterwegs, lässt sich leider auch nicht vermeiden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch so ein Faktor ist, wo man dann ganz anders in die Situation reingeht, weil sich einfach durch die Lage vieles verändert hat.
Ja, definitiv. Genau, und es ist ja auch so ein bisschen das Phänomen, kommt ja auch auf, wenn jetzt, wenn man eben die alltäglichen Dinge macht, wie vorher auch, wie einkaufen gehen zum Beispiel, und dann eben auch Menschen, also ohne das jetzt wertend zu meinen, aber wenn man dann auch Menschen sieht, die sich offensichtlich nicht an die Regeln halten, das heißt weder an die Abstandsregelung noch an die Maskenregeln, dann empfindet man unterbewusst diese Menschen plötzlich als Bedrohung. Was eigentlich auch, ne, also es ist halt irgendwie auch, ich glaube, ein kleiner innerer Konflikt, der dadurch auch entsteht, weil normalerweise ist es ja so, dass du Menschen in Bezug auf da, also natürlich scannt man sozusagen unterbewusst immer Menschen ab, sind sie jetzt gerade für mich eine Bedrohung oder nicht. Ne? Mhm. Und ganz oft sind es ja auch ganz normale Menschen, ja. Und vielleicht, das sieht man den Menschen ja nicht an. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein Mensch, der ja ein Asthmatiker ist und deswegen keine Maske trägt. Das siehst du den Menschen ja nicht an. Und du weißt auch nicht pauschal, wer sich jetzt eben aus Trotz nicht daran halten möchte oder ob das Feingefühl fehlt für einen anderen Menschen oder ob da eben irgendwie entsprechend bestimmte Beschwerden vorliegen. Und das fand ich halt auch nochmal ganz spannend dazu. Also das sind so alles Überlegungen, die zu diesem Gedicht geführt haben. Ne? Und dann dieser Cocktail aus Angst, der braut sich ja zusammen aus verschiedenen Ängsten. Also es gibt die Leute, die im Bereich unterwegs sind, im Kunstbereich oder auch im Restaurantbetrieb, im gastronomischen Bereich oder auch andere. Also es gibt sehr, sehr viele auch selbstständige Menschen, die jetzt wirklich je nach Branche ein echtes Existenzproblem bekommen oder zumindest Existenzängste haben. Dann gibt es natürlich eben die Angst vor einer Infizierung. Es gibt die Angst, Familienangehörige, die älter sind, nicht mehr sehen zu dürfen. Es kommt natürlich ja auch vor, dass, es ist ja auch sehr belastend für Menschen, die zum Beispiel ihren Angehörigen, wenn es dann eben schon, wenn sie eben schon ein bisschen älter sind, dass man sie zum Teil gar nicht mehr verabschieden kann. Und das sind halt alles natürlich so Ängste, die sich gerade so aufstauen und ansammeln. Und ich muss dazu sagen, dass sich bei mir auch so die eine oder andere Angst eingeschlichen hat, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich bin 100% im Homeoffice seit März tatsächlich, also durchgehend durch die Bank weg, arbeiten wir nur noch online. Und ich bin auch nicht mehr mit den Öffentlichen unterwegs, sondern benutze das Rad, wenn ich halt irgendwo hinfahre. Und das führte bei mir eben auch dazu, also ich kannte vorher die Isolation auf dem Maße noch nicht, ne? Also in dem Maß noch nicht. Ja. Und das ist dann natürlich auch so, führt eben dazu, dass wenn ich dann auch in Supermärkte gehe, zu Zeiten, wo beispielsweise viel mehr los ist als sonst, also zum Beispiel Samstagnachmittag, wenn sie alle einkaufen gehen, dass mich das zum Teil auch echt schon überfordert, also dass es bei mir eine Reizüberflutung auslöst, weil ich es eben nicht mehr gewöhnt bin, weil dieser Entzug von Sozialkontakten eben gerade da ist. Und ja, und all diese Dinge verarbeite ich mit diesem Gedicht.
Ich bin gespannt. Ich glaube, wir alle anderen auch. Also würde ich sagen, starte mal gerne.
Und nun stehe ich hier, etwas neben mir und höre die Stille, die mir endlich eine Pause schenkt, bevor ich mich verliere in dieser Hölle, die meinem eigenen Kopf entspringt. Ich halte mich fest, denn wenn ich falle, falle ich diesmal tief. Und wenn mich dann der letzte Mut verlässt, dann läuft hier irgendetwas schief. Ja, irgendwas läuft hier gewaltig schief, denn ich kann meine Gedanken nicht mehr hören. Und diese Flut in meinem Kopf, die so laut ist und mich stört, prallt ganz massiv gegen meine Gedankenströme Stopp. Und wenn der Tag begonnen hat, will ich am liebsten gleich zurück ins Bett, denn Angst ist zu jeder Zeit präsent. Es ist ein Fakt, dass sie mich hemmt. Sie ist ganz klar der Dirigent, obwohl ich mich dagegen wehre, sodass jede Selbstberuhigung, wenn ich dann hyperventiliere, sehr viel schwerer ist als sonst und ich die Kontrolle über mich verliere. Ich kann nicht denken, ich kann nicht atmen, ich kann nicht denken, ich kann nicht atmen, ich kann nicht denken, ich kann nicht atmen, aber ich muss doch atmen. Erst ein und dann aus. Und dann fällt mir ein, ich muss aus dem Haus, setze einen Schritt vor die Tür und weiter hinaus, mit dem Markt im Visier einfach geradeaus. Einfach so wie immer. Einfach so wie früher. Aber nichts ist wie immer und nichts ist wie früher. Nur hunderte Menschen, die kommen immer näher und ich merke, wie es flimmert und es wird immer schlimmer. Und nun stehe ich wieder hier, etwas neben mir und höre die Stille, die mir endlich eine Pause schenkt, bevor ich zurückfall in diese Hölle, die meinem eigenen Kopf entspringt. Die Angst ist es, die mir meine Sicht versperrt. Die Angst ist es, die meinen Alltag erschwert. Doch nach außen hin wirke ich unbeschwert. Doch in Wahrheit ist es umgekehrt, aber niemand spricht es aus. Also falle ich lieber auch nicht auf, mache es alleine mit mir aus. Doch wünsche ich mir so sehr, dass da jemand ist und mich hält, wenn alle paar Minuten meine Welt zusammenfällt.
Vielen herzlichen Dank, Vanessa, für dieses wirklich tolle Gedicht. Ich denke, das ist jetzt auch ein guter Abschluss und ja, da sollte man auch noch ein bisschen in Ruhe drüber nachdenken. Daher verabschiede ich mich jetzt von dir und bedanke mich, dass du hier bei mir zu Gast warst.
Vielen Dank. Es hat mich gefreut, hier heute zu Gast sein zu können in diesem wundervollen Projekt. Und ja, genau. Und ich fand es auch sehr schön zu sehen oder zu hören, dass du den Kunstbegriff dementsprechend ein bisschen ausdehnst und ja, im Generellen, wie es in deinem Projekt ja auch geht, um die Kunst geht.
Dankeschön. Also, ich werde dich verlinken und möchte jetzt unbedingt schneiden, weil ich wissen will, wie es geworden ist. Mach's gut.
Alles gut.
Nach diesem wirklich tollen Gespräch habe ich zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Und zwar haben Vanessa und ich das Thema Angst thematisiert. Es war ja auch Inhalt ihres Gedichtes. Und haben es natürlich auch auf die derzeitige Situation bezogen, weil viele Ängste derzeit ja auch irgendwie ausgelöst werden können oder auch ja ausgelöst werden. Ich möchte mich hierbei von allen Wertungen freisprechen. Unser Gespräch basiert auf unserer persönlichen Einschätzung, unserer persönlichen Gefühlsebene und den verbundenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Damit schließe ich jetzt die Folge. Ich freue mich, die nächsten Folgen hier bald zu posten. Allerdings gehe ich jetzt in eine kleine Weihnachtspause und wünsche allen da draußen ein gesundes und tolles Weihnachtsfest. Ja, besinnt euch auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.